52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Und es geht los mit der Folge 9 von 52 Runs. Viktoria Neuhofer ist heute zu Gast und sie ist in einem internationalen Familienunternehmen als 11. Generation geboren. Viktoria Neuhofer hat das Unternehmertum nicht nur in die Wiege gelegt bekommen, sondern lebt es auch aus tiefster Leidenschaft. Mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, einem Abschluss in Ingenieurwesen, der Gründung mehrerer Startups, darunter Damplastic, sowie als Handelsabgeordnete im österreichischen Parlament kämpft sie passioniert und hoch erfolgreich für nachhaltige Veränderung. Ihr Motto ist: It's not about damn plastic, it's about damn people. Dabei kennt ihre Innovationskraft keine Grenzen. Sei es in ihren Franchise-Stores, auf Events, in der Verpackungsindustrie oder im Produktdesign. Als Vorstandsmitglied der jungen Wirtschaft Land Salzburg verhilft sie mit ihrer herausragenden und weitgreifenden Expertise Startups zu noch mehr Erfolg. Herzlich willkommen und schön, dass du in diesem Podcast Nummer 9 bist, liebe Viktoria Neuhofer.
Ja, vielen lieben Dank, ich freue mich.
Also, was da in der Einleitung kommt, nämlich sie lebt das Unternehmertum aus tiefster Leidenschaft. Das kann man so nur bestätigen, weil in dem Vorgespräch habe ich gefragt, wie viele Folgen machen wir heute, weil mit einer Folge wird es nicht reichen. 11. Generation heißt, ihr feiert heuer 375 Jahre Familienunternehmen. Die Einstiegsfrage ist immer, wie ist es denn dazu gekommen zum Unternehmertum? Bei dir ist die Antwort ganz einfach, es wurde dir in die Wiege gelegt, oder?
Ja, also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich war schon als kleines Kind, schon mit 5 in der Schule bin ich rumgelaufen und habe gesagt, ich werde meine Firmen haben. Ist zwar nicht immer bei den Lehrern sympathisch rüberkommen. Meine Mama hat sogar einmal mich zum Direktor gebracht, weil ich nie sitzen wollte. Und die Frage von der Lehrerin war, warum ich mich nicht hinsetze. Habe ich gesagt, ich muss ja nicht, weil irgendwann einmal werde ich das Sagen haben. Also das war nicht so cool. Man lernt es draus. Aber prinzipiell muss ich echt sagen, ich habe nie was anderes wollen. Also ich lebe jeden Tag genau nur dafür, um Dinge zu schaffen. Und das ist für mich keine Arbeit, sondern das ist für mich tatsächlich mein Leben.
Und beim Thema Familienunternehmen sind wir ja eigentlich im Holzbereich oder in der Holzindustrie. Ja. Und deine erste Ausbildung war ja die in der HTL Mödling, nämlich Holztechnologie.
Genau.
Wie bist du heute noch mit dem Thema Holz verbunden und wie passt es zu deinem neuen Thema oder zu einem deiner neuen Themen, nämlich dein Plastik?
Also Holz ist natürlich, ist und wird immer Bestandteil meines Lebens sein, ganz klar. Wenn du als kleines Kind zwischen die Maschinen herumlaufst, dann hast du ja schon eine große Bindung dazu und eine sehr große Leidenschaft. Ob es mir jetzt heutzutage, was bringt es mich so, warum? Ich hätte lieber in den Innenausbau gehen wollen. Also der Innenausbau hätte mit den Familienunternehmen einfach mehr zu tun gehabt als das Holztechnikum an sich, wo man mehr Statik und Chemie und Bauwissenschaften gelernt hat. Wenn du auf den Plastik hinausgehst Richtung Nachhaltigkeit, klar, wir sagen, Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff, sehe ich tatsächlich nicht so ganz, wie wir es heute verwenden, weil was wenige wissen ist, dass Papier tatsächlich nicht nachhaltiger ist wie Kunststoff, vor allem in dem Bereich, wie wir es verwenden, diese Massenverwendung. Sei es jetzt die ganzen Flyer, deine Visitenkarten, die Bücher, alles ist beschichtet. Es verbraucht viel, viel mehr Ressourcen. Es verbraucht so viel Chemiestoffe. Und deswegen gibt es jetzt sehr Plastik.
Okay, du bist voller Begeisterung für dieses Produkt. Lass uns noch 2 Sätze zum Holz Thema, nämlich nach der Ausbildung HTL Mödling, die Insider ja ganz gut kennen, als sozusagen zweite Ausbildungsmöglichkeit neben der HTL Kuchel für Holztechnologie. Bist du in das Familienunternehmen eingestiegen und warst dann einmal zunächst dort und sozusagen voller Begeisterung für die Holzprodukte?
Natürlich.
Also, wie war dann der Weg parallel die Ausbildung, die betriebswirtschaftliche Ausbildung während der Arbeit? Ja, also das Arbeiten ist ja irgendwie so für viele 38,5 Stunden, für die Generation Z 30 Stunden, aber für dich in dem Fall eher 80, glaube ich.
Eher über 100, ja. Also ich habe in jeder Abteilung arbeiten dürfen. Also was ich bis jetzt heute sehr schätze, ist, dass ich tatsächlich keine Abteilung, also wirklich von Produktion an sich, von Maschinenwartungen, von Logistik, vom Einkauf, Vertrieb, Marketing, Innendienstaufgaben, Etikettenabteilungen, ich habe wirklich alles sehen dürfen und weiß einfach, wie ein Unternehmen läuft. Ich weiß, welche Schnittstellen wo sozusagen sich aneinandertreffen, wo gibt's Reibungen, wo kann man was verbessern, wie auch immer. Also man kriegt da einfach so viel mit, was andere natürlich mit einem normalen Werdegang, wenn sie jetzt eben Schule und Studium nicht bekommen. Das ist mal ganz klar. Ob es immer leicht war, sage ich definitiv nein. Man fragt sich halt schon auch in jungen Jahren, statt Sommerferien zu haben, was tue ich denn in diesem Meeting? Vor allem, da muss ich schon dazu sagen, ich bin immer bis heute noch die jüngste Person und ich bin eine Frau in einer sehr großen männerdominierten Welt dort, die einfach älter war. Also für mich war das nicht immer verständlich, was tue ich denn da jetzt halt? Und dann reden sie über irgendwelche Kostenstellen und über irgendwelche Verschnitte und Ausschüsse und was auch immer. Aber im Nachhinein habe ich jetzt in meinem Alter so viele Aha-Effekte, die man nur hat, wenn man die Erfahrung sammelt. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Auch generell mein Schulweg, dieses Umziehen, über 20 Schulen. Ich bin ständig im Ausland gewesen. Also es war halt hart, aber geil. So, kann man das so zusammenfassen? Immer klüger. Ja. Und alles hat seinen Sinn, ich bin davon überzeugt. Und jetzt möchte ich es niemals mehr missen. Und ich bin sehr stolz auf meine Familie, sehr stolz auf meine Eltern auch, dass sie mir da so durchboxt haben. Und am Ende ist nichts Schlechtes draus geworden, hätte ich jetzt mal gesagt.
Und dann bist du irgendwann von dem sozusagen Arbeit plus berufsbegleitendes Studium heimgekommen und hast du gedacht, was mache ich jetzt eigentlich mit der vielen Zeit?
Ja, tatsächlich. Also viel Zeit ist halt, wie man es eben sieht. Ich bin, wie gesagt, sehr froh darüber, dass ich nicht sehr viel Schlaf brauche und einfach sehr energiegeladen bin und ich will die ganze Zeit auch was tun. Also stillsitzen geht nicht. Für mich gibt es keinen Urlaub oder Wochenende, ohne dass ich meinen Laptop irgendwo mitnehme oder an Strategien denke. Ich glaube, der springende Punkt war eher mein eigener Charakter. Der wollte rausbrechen. Der wollte Flügeln bekommen und im Familienunternehmen, das ist einfach so, du kriegst viele Sachen vorgelebt und vorgesagt und deine Spielwiese ist begrenzt. Und mein Charakter mag das nicht. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Wenn man so viele Ideen hat und Dinge schaffen möchte und dann nicht kann, weil man eben, Entschuldigung, ich sage das direkt, wie es ist, die Tagesgeschäftsscheiße ausbauen muss, die in einem Unternehmen passiert. Und weil du eben Familienmitglied bist, da gibt's ja keinen Stopp. Du bist das Mädchen für alles, was natürlich einen super Allrounder aus dir macht, aber irgendwann dann bleibst du halt mit deinen eigenen Wünschen auf der Strecke. Und wie gesagt, was das Thema Unternehmertum angeht, ich habe schon mit 16 mal Firma geöffnet, ich habe schon mit 18 eine App entwickelt. Also für mich war das immer schon so, was mache ich denn mit meiner Freizeit an sich so? Meine Freizeit war einfach anders. Ich habe da jetzt nie den Drang gehabt, dass ich irgendwie groß feiern gehe oder weiß ich nicht, halt wirklich nichts tue und nochmal fernschaue. Das war und ist einfach nicht drin, weil ich meine Zeit anders verbringen möchte. Und wo das genau der springende Punkt nach dem Studium, und das Studium war Vollzeit, also Vollzeit arbeiten, Vollzeit Studium, war brutal. Ich habe meine Bücher vorgelesen, mit dem Handy aufgenommen und währenddessen mit dem Auto zwischen Wien und Salzburg in der Nacht pendelt bin, habe ich mir das angehört, dass ich halt die Prüfungen natürlich bestehe. Und bestehen bedeutet für mich nicht irgendwie befriedigend zu bekommen oder gut, sondern ich wollte ein sehr gut, aber nicht wegen der Note an sich, okay, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man nicht glaubt, ich bin ein cooler Streber, okay, aber immer abschreiben lassen. Aber für mich ist es immer so die Wertschätzung der anderen Menschen, was sie mit ihrer Zeit tun. Und wenn ein Lehrer am Abend die Aufgaben durchliest und er denkt sich so, durchschnittlich, dann hat er seine Zeit damit eigentlich sozusagen verschissen. So. Wenn er aber die Arbeiten liest, die Spaß machen, wo er vielleicht noch was lernen kann und du kriegst deswegen dann sehr gut, was wirklich gut ist, dann habe ich nicht nur sozusagen für mich was getan, sondern auch für die andere Person vielleicht auch oder vielleicht für alle anderen auch, die was dann was lesen.
Das ist cool. Jetzt haben wir wieder einen neuen Begriff gelernt, nämlich cooler Streber. Ja.
Also, ja.
Habe ich auch so noch nicht
gehört. Ja. Also ich sage, das ist klassisch so dieses Work hard, play hard. Gell? Also ich arbeite sehr hart, aber wenn ich da mal unterwegs bin, dann bin ich die Letzte, die heimgeht.
Coole Einstellung, das ist schön, ja. Und dann warst du in der Holzindustrie sozusagen mit seinen starren Strukturen und mit all dem Tagesgeschäft und mit all deinen Schuhfixen und in dieser Unternehmensstruktur, in der man als junge, agile Erfinderin voller Ideen im Kopf sich dann irgendwie schwer tut und mit einer neuen Idee ja, schwanger also, geht und sagt, wie bringe ich jetzt diese neue Idee auf die Straße?
Genau, also man darf ja auch ein Containerschiff, was sich schwer lenken lässt oder nicht mehr so flexibel ist, verlassen, und ich wollte ein Motorboot nehmen, und das Motorboot war das dem Plastik. Und mit dem Plastik wollte ich, also vielleicht erkläre ich es nochmal von Grund auf, damn Plastik heißt wirklich nicht verdammtes Plastik, es heißt damn nice Plastik. Und mir war einfach... nach meiner Krankheit, also das sollte ich vielleicht nur dazu sagen, warum es überhaupt entstanden ist, diese Idee. Ich war long krank heißt fast 11 Jahre lang, jeden Tag Fieber, Schmerzen, konnte wirklich kaum gehen und habe trotzdem Vollgas gegeben. Und weil ich so hyperaktiv bin, haben viele Ärzte nicht geglaubt, dass es mir schlecht geht, bis es halt wirklich bergab gegangen ist. Also dann war ich dann doch einige Wochen komplett out of order. Und dadurch ist mir einfach bewusst geworden, was wir mit unserem Körper machen, was wir essen, was wir zu uns nehmen, was wir uns auf unsere Haut schmieren, was wir in der Zahnpasta drinnen haben. Und es ist einfach so, dass überall Chemie und Mikroplastik drinnen ist. Es wird mit Absicht eingesetzt, also Zahnpasta zum Beispiel, die wird aufgefüllt, damit da mehr drinnen ist. Aber das nimmst du alles über deine Schleimhäute auf. Und das hat mich dann so schockiert, auch was das Essen angeht. Dass Bio eigentlich ja super zwar Bio ist, aber durch die Luft natürlich trotzdem der ganze Dreck in dem Obst und Gemüse drinnen ist. Und wir uns eigentlich selber schaden. Und zum Thema Schaden, ich habe dann einfach einen Schaden gekriegt in dem Punkt. Also ich habe das unnötige Plastik dann überall gesehen. Ich habe überall diese Chemie gesehen, die was man immer brauchen, und wollte richtig einkaufen. Ich wollte für mich, also vielleicht nur, ich wollte nicht die Welt retten, und mir geht es ja gar nicht um die Welt retten. Ich möchte, dass die Menschen gesund sein können und auch wissen, was abgeht. Thema Greenwashing zum Beispiel. Es war mir einfach wichtig, dass es einen Ort gibt, wo man was einkaufen kann, denn ich habe keinen gefunden. Egal, wo man geglaubt hat, es ist gut und nachhaltig oder es ist gut und gesund, wenn du genau hingeschaut hast, hast du gesehen, dass es das nicht ist. Und da fange ich jetzt auch, vor allem für die ganzen Frauenzuhörerinnen, die ganzen Cremen, die ganzen Anti-Aging-Sachen, dieses künstliche Glycerin, das was eigentlich quasi einen Effekt hat, dass du schön ausschaust, aber nach 24 Stunden deine Haut doppelt so schnell austrocknet und einen Gegeneffekt erzeugt wird und es alles in die Leber reingeht. Parfumspritzen für die Männer, wenn du Parfum auf die Haut drauf gibst, dann bleibt es in der Leber so lang und es ist einfach genauso schädlich am Tag wie ein Packer Zigaretten rauchen. Und solche Fakten, die haben mich einfach dann fertig gemacht. Und wenn ich dann eben einkaufen war und du siehst eine Verpackung, die grün ausschaut oder die gesund ausschaut, ist es aber nicht, hat mich das einfach genervt. Das hat mich so aggressiv gemacht. Deswegen ist dann Plastik entstanden. Ein Ort, wo du wirklich einkaufen kannst, ohne überlegen. Du kaufst einfach und du weißt, dass dieses Ding gut ist, weil es wirklich zigtausendmal geprüft hat. Und nebenbei geht es ja eben um den Punkt Nachhaltigkeit. Wir Menschen sind extrem faul und bequem und das wird sich nicht ändern. Ich bin genauso in diesem Punkt. Ich möchte auch nicht im Wald leben und ich möchte auch nicht Zero Waste leben. Und ich wollte aus diesem Grund eine Strategie oder sagen wir einen Weg finden, dass genau solche Menschen trotzdem etwas Gutes tun können. Und es ist bei uns so, dass wir mit jedem Produkt oder jeder Dienstleistung, die du von uns erwirbst, unterstützt du Cleanups und soziale Projekte passiv. Und deswegen ist unser Marketing ja auch ganz anders. Wir sind laut, wir sind schrill, wir schreien das eigentlich raus, wie sei, wie du bist, aber du kannst trotzdem was Gutes tun. Einfach ein passiv nachhaltiges Konzept. Also das schreiben wir ja eh auch überall rauf, dass die Kunden bei uns in Green Couch Potatoes, die können quasi nur von der Couch im Onlineshop einkaufen und machen schon was Gutes. Dementsprechend verkaufen wir ja wirklich nur Produkte, die entweder aus Müll entstanden sind. Das heißt, wir schließen da den Kreislauf. Ich bezahle für Cleanups. Dieser Müll wird dann eingeschreddert, eingeschmolzen. Daraus entsteht ein Regranulat und das wird dann sozusagen in ganz, ganz vielen Produkten wieder angewendet, so dass wir das, was am Boden liegt, your trash is my treasure, oder eigentlich kann ich sagen, ich mache Geld mit Müll, also ich verdiene Geld mit Müll, schließe trotzdem den Kreislauf und mache was Gutes. Das sind eben die Produkte. Oder Produkte, die helfen, den Müll zu reduzieren. Das heißt, gerade wenn man sagt, Nachhaltigkeit und Umstellung ist so schwierig zu Hause, nein, ist es nicht. Also ich kann jedem beweisen, dass ich innerhalb von 5 Minuten in das Haus reinspaziere oder in die Wohnung, Produkte ersetze mit meinen und zeige, dass man sich auch nicht verändern muss, also seine Gewohnheiten nicht verändern muss und trotzdem was Gutes für sich, für die Umwelt und eben die Gesundheit macht. Vielleicht sollte ich da ein Beispiel nennen. Was nehme ich da jetzt? Unsere 3-in-1-Folie. das ist, oder 4-in-1-Folie, Entschuldigung. Das ist natürlich auch eine Kunststofffolie, aber halt auf Pflanzenbasis. Mit der kannst du backen bis 220 Grad, mit der kannst du Sachen einfrieren, mit der kannst du Obst, Gemüse länger frisch halten, mit dem kannst du alles versiegeln und abdichten. Und ich frage mich so, ist es eine große Umstellung, dieses Produkt zu verwenden, statt Backpapier, was beschichtet ist und ab 30 Grad der ganze Dreck sowieso ins Essen reingeht, oder Alufolie oder Frischhaltefolie. Das sind alles Convenience-Produkte, die du auch mit einem anderen Convenience-Produkt ersetzen kannst. Also du musst, das Einzige, was du mit der Folie machen musst, ist, anstatt dass du sie in den Müll wirfst, dass du sie in die Waschmaschine haust. Also ich glaube nicht, dass das eine schwierige Umstellung ist.
Und von der ersten Idee, die ja spannenderweise aus dem eigenen Pain oder der eigenen Suche nach einer Problemlösung fußt, wie schwierig war es dann, die Produkte auch zu finden? Weil irgendwie stelle ich mir vor, die gibt es ja kaum irgendwo. Ja. Also entweder man produziert selbst oder man findet es wo, und die sind aber dann wahrscheinlich sehr versteckt, weil nicht versteckt sind ja die großen Lebensmittelkonzerne und FMCG-Konzerne, aber das, was man bei euch im Onlineshop kaufen kann, ist vermutlich schwierig zu finden. Wie habt ihr euch auf die Suche gemacht?
Tatsächlich habe ich mich am Anfang auf kleine Startups fokussiert. Also wirklich Firmen, wo ich kontrollieren kann, wie es gemacht wird. Je größer die Firma ist, desto mehr wird nur auf die Kosten geschaut, Economies of Scale und so weiter, desto mehr wird da eingespart und quasi Greenwashing betrieben. Weil du angesprochen hast, Produktion, ja, wir produzieren auch selber Produkte, wir entwerfen sie auch selber, sei es jetzt eben im Kosmetikbereich oder so. Aber ich habe wirklich, wenn ich Firmen gefunden habe, die entweder meine Idee jetzt produziert haben oder selbst produziert haben, dann habe ich mir das alles angeschaut. Also ich habe mir die Produktion angeschaut, ich habe mir das Waste Management angeschaut, ich habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut, ich habe die ganze Supply Chain angeschaut, weil das ist etwas, was man wirklich, das geht mir so am Nerv, dass jeder nur eine kleine Betrachtung anschaut und nie die gesamte Supply Chain. Das ist eben wie mit Papier und Kunststoff. Jeder geht aufs Plastik los. Aber anstatt, dass man sich das alles anschaut, und da gebe ich dir das beste Beispiel, die letzten 4 Jahre steigen wir total auf Karton um. Also nehmen wir jetzt als Beispiel Amazon. Amazon ist das beste Beispiel. Früher, also vor ein paar Jahren, wenn du dir einen Kugelschreiber oder ein T-Shirt bestellt hast, dann ist es wie in einem Plastiksackerl kommen, Plastiktüte. Und da hast du auf einer Palette zigtausend Stück drücken können, einschweißen können sozusagen, dass da ganz viele reinpassen, wenig Luftverbrauch, also maximale Auslastung der LKWs oder der Container. Heute kommt es in einem Karton. Das heißt, 13 Gramm Sackerl im Vergleich zu einem Karton, der heute 250 Gramm wiegt. Wenn man sich das einfach nur als logischer Mensch überlegt, wie viel mehr Tank wir verbrauchen durch das Gewicht, wie viel unnötige Luft wir von A nach B fahren, die, was wir eigentlich zum Atmen brauchen, und wir reden ja über CO2-Ausstoß, die ganzen Bäume sozusagen pflanzen, um sie dann wieder zu fällen, anstatt dass wir einen Stoff nehmen und nicht so bequem sind, dass wir alles am Boden werfen, im Kreislauf belassen könnten, mehr Geld damit machen könnten und am Ende tatsächlich für jeden einen besseren Weg nehmen könnten.
Wobei das Thema für den Karton ist, dass jeder glaubt, ja, Karton,
der ist grün, es ist Greenwashing.
Kommt wieder retour und wird wieder zu Karton.
Ja, Karton und wird also alles gewonnen.
Ja, beim Plastik glaubt das ja keiner.
Nein, aber warum auch nicht? Das kann ich auch ganz einfach erklären. Es gibt so viele Kunststoffarten, man kann nicht jeden Kunststoff einfach reinwerfen und zusammenmixen. Da ist aber die Industrie auch schuld. Warum kann man viele Kunststoffe gar nicht mehr recyceln? Ist, weil wir Stoffe dazugeben. Und für einen normalen Laien, weil sonst rede ich da jetzt die nächsten 10.000 Stunden über das, aber für einen normalen Laien, wenn man Kunststoff nimmt, das hart ist und eine Farbe hat, dann ist das schwierig zum Recyceln. Wenn man ins Kino geht und die schwarze Nacho-Schale hat, ist erstens da sind Chemiestoffe drinnen, die gehen in das Essen rein, aber die sind ganz, ganz schwierig zum Recyceln, beziehungsweise auch nicht 100% recycelbar. Das gleiche gilt für die Becher, die was im Flugzeug waren, die es jetzt Gott sei Dank nicht mehr gibt. Aber je billiger der Kunststoff war, den hat man nur eingesetzt, um eben schnell billig zu produzieren, große Masse, weil man Hotbecher braucht, man hat diese Bestecksachen gebraucht, man möchte ein Waschmittel für 3 Euro kaufen und nicht für 10 Euro kaufen, jetzt nur als Beispiel. Und das verstehe ich ja auch alles, das ist alles legitim, wenn man jetzt die politische oder wirtschaftliche Hintergründe anschaut. Aber was die Industrie schon machen hätte können für uns Menschen jetzt, wenn wir eh schon so sind, wie wir sind, dass wir eine Verpackung erzeugen, die Monokunststoff ist. Und da möchte ich tatsächlich eine super coole Firma aus Salzburg nennen, oder Hallein, die Firma Frosch. Die zeigt von Anfang an, dass man Verpackung gut günstig machen kann, aber trotzdem 100% recycelfähig. Warum sage ich das jetzt? Wenn man jetzt in ein Geschäft geht und du kaufst ein Getränk oder eben bleiben wir mal beim Waschmittel, dann hast du einen Verschluss, der ist aus einem meistens Polystyrol zum Beispiel Kunststoff. Dann hast du eine Flasche, die ist aus PET, dann hast du ein Etikett aus einem anderen Kunststoff und dann hast du noch Klebstoffe, weil beim Etikett jetzt. Ich als normaler Mensch, wenn ich immer denke, ich muss Plastik recyceln, nehme diese ganze Verpackung und werfe sie in das Plastik rein. Was die Industrie aber machen muss, um das aufzubereiten, die müssen den Korken wegtun, also den Verschluss wegdrehen, die müssen das Etikett entsorgen, die Flasche. Jeder Kunststoff muss sozusagen recycelt werden. Anstatt, dass man es einfach einem Ganzen aus einem Stoff lassen würde, dann wäre es einfach, bequem, es einfach da reinzuwerfen und wir könnten wirklich ein Rezyklat rauserstellen.
Aber gibt es einen Grund, warum man es nicht macht? Ich meine, es ist ja bei Aluminiumdosen das Gleiche. Bei der Aluminiumdose besteht die aus fünf verschiedenen Legierungen und macht es dadurch im Recycling schwieriger.
Ja, weil es der Preis ist. Es geht hier um den Preis. Es geht immer um den Preis. Also da muss ich eh schon wieder durchatmen, weil dieses Thema ist so leidig. Also wenn man es, mein Papa sagt immer so, mach's gleich gescheit. So, hätten wir es gleich von Anfang an gescheit gemacht und wären nicht nur ständig Geld getrieben in dieser Richtung, dann wäre das ja anders. Weil was man eben, zurück zur Supply Chain, den Dreck wieder wegzubringen, dafür zahlen wir ja auch, das kostet ja auch Geld, das sozusagen. Und es gibt Maschinen jetzt, Gott sei Dank, die dieses Problem lösen. Es gibt eine Anlage, die ist in Amerika, die erste Anlage auch, die schafft es, den kompletten Restmüll, weil wir ja nicht trennen, es ist ja mühsam zu trennen, die schafft es aus dem, egal ob da Kartoffelschalen drinnen sind, Metall, Kunststoffstücke unterschiedlicher Art, die schaffen aus diesen ganzen Dreck sozusagen ein Regranulat zu erstellen, was sogar REACH zertifiziert ist. Diese Zertifizierung ist ganz, ganz wichtig. Die bedeutet weniger Chemikalien und so weiter, aber auf das gehe ich jetzt auch nicht genau ein, das kann man googeln. Aber es gibt schon Wege, nur ich frage mich so, schade oder traurig, dass es die überhaupt geben muss, weil man kann es ja wirklich einfach anders machen. Und genau das Gleiche mache ich aber jetzt. Ich denke mir so, okay, wenn ihr so seid, wie ihr seid, ich nehme den Müll vom Boden, ich schließe den Kreislauf, mache ein cooles neues Produkt daraus und wenn du mit dem neuen Rucksack und mit den Schuhen glücklich bist, fein.
Man kann mal sagen, schade, dass nicht andere so machen, aber andererseits, was du da damit geschaffen hast, ist ein Blue Ocean. Ja? Also Blue Ocean Strategy heißt ja sozusagen Fisch in einem anderen Teich und den Teich, den du geschaffen hast, den gibt es so nicht. Nämlich die Produkte, die man in eurem Webshop findet, sind einfach völlig anders. Also radikal anders.
Ja, ich meine, das ist mir schon wichtig, dass wenn jetzt zum Beispiel einer auch in unser Geschäft reinkommt, stationär, dass der natürlich etwas fühlt. Und wenn ich jetzt andere nachhaltige Shops vergleiche oder Unverpackt-Läden, diese ganzen Zero-Waste-Läden, die sind konzipiert für Personen und ich bin dankbar, dass es diese Personen gibt, okay, aber ich persönlich kann so nicht leben, dass ich alles aus wiederverwendbaren Behältern kaufe und dahin gehe und das wiederbefülle. Das hat alles mit Zeit zu tun und wir haben ja, wie wir wissen, heutzutage hat keiner irgendwie Zeit und die haben alle einen gewissen Stil, die sind alle braun, die sind alle minimalistisch, die sind alle irgendwie für mich total traurig und so erdig. Ich wollte es anders machen. Ich wollte einen Wow-Effekt schaffen. Wenn da einer im Europark vorbeigeht, dann sieht er einen geilen T2-Bus. So, das Erste, was er sieht, ist ein cooler Bus und dann sieht er die Produkte. Und die Produkte sind eben, wie du sagst, auch anders. Und das ist mir wichtig, dass ich nicht ein Produkt habe, das was bei jedem Retailer ist, sondern wir einfach etwas bieten, was cool ist. Warum? Weil ich den Menschen sonst nicht dazu bringe, das zu kaufen. Der muss ja kaufen, damit ich die Cleanups unterstützen kann oder die sozialen Projekte auszahlen kann. Das würde sonst nicht funktionieren. Und warum soll ich das nicht ausnutzen? Ich nutze Marketing aus, volle Kanone, so wie jeder andere das auch macht. Aber ich nütze Marketing tatsächlich dieses Mal für etwas Gutes. Und deswegen habe ich weder Schuldgefühle, sondern rede auch darüber. Und das bedeutet nicht, dass ich von heute auf morgen nicht mehr mit dem Auto fahren darf oder nicht mehr auf Urlaub fliegen darf, weil ich kriege so viel Shitstorm. Also teilweise die Kommentare oder die Nachrichten, die kriegt dann immer so, ihr habt es einfach alle nicht verstanden. Verstehe ich nicht, warum man Personen, die sind eben wie sie sind, aber trotzdem zusätzlich etwas Gutes tut, eigentlich nicht unterstützt, anstatt dass man sie nur fertig macht, weil sie nicht 100% perfekt sind. Und das gilt in jedem Bereich. Alle Menschen erwarten von anderen Perfektion, anstatt dass wir eigentlich sehen, dass die Imperfektion die Perfektion eigentlich ist. Ah, das habe ich noch nie gesagt, das tat mir gerade selber.
Das ist schön, aber wir haben es aufgenommen. Kannst du es dann anhören? Das ist gut. Im letzten Podcast Nummer 8 hat der Karl Friedl gesagt zur Gründung von Startups, wenn du das Warum nicht beantworten kannst, dann lass es gleich bleiben. Mhm. Das war jetzt eine sehr eindringliche Beantwortung der Frage, warum, das wissen wir jetzt ganz genau.
Ja.
Und du könntest auch da noch mit voller Begeisterung ganz lang weiter referieren über das Thema. Du brennst für die Sache, das ist richtig klasse. Ich würde gerne nur mal kurz den Einstieg machen dort, wo es zur Gründung gekommen ist, ja, weil sagen wir, 52 Runs geht es ja um Tipps für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, und du hast gegründet mit BFF, sagen die Jungen, ja, mit der besten Freundin.
Genau, also ich meine, am Anfang war ich noch alleine mit der Idee an sich, aber wo es dann fest war, dass ich diesen Schritt gehe, war eigentlich für mich sofort klar, ich frage sie. Ich wollte sie eigentlich schon immer heiraten, sozusagen in dem Bereich. Ich habe sie um 5 Uhr in der Früh angerufen nach dem Electric Love. Wie gesagt, work hard, play hard. Ich war ziemlich lange unterwegs und habe dann den ganzen Dreck am Boden gesehen und habe gesagt, jetzt machen wir das. Also da führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Die Idee ist schon so lange da, ich mache das jetzt. Habe sie um 5 Uhr in der Früh angerufen.
Sie hat abgehoben.
Sie hebt immer ab. Und ist mit dem Zug 3 Stunden später in Salzburg gewesen. Also da war ich noch in Salzburg und sie in Wien. Und haben mit Zetteln und am Boden mit Schnipseln unseren Plan und unseren Contentplan schon sozusagen hingeschrieben, wie wir das jetzt quasi angehen. Und es war tatsächlich die Grundidee am Anfang, einfach nur plastikfreies Feiern zu ermöglichen. Also wir haben angefangen mit essbaren Strohhalmen, essbaren Tellern, essbaren Bechern und so weiter, wo wir gesagt haben, hey, wenn du betrunken bist, fuck it, und es fällt am Boden, wurscht, dann essen es die Ameisen oder die Vögel. So.
Okay, plastikfreies Feiern.
Genau, weil man gesagt hat, wenn einer betrunken ist und es landet am Boden, ein Becher, dann ist es blöd, dann muss man halt aufheben. Wie lösen wir denn das sozusagen, wie es jetzt ist? Ein paar Monate später war ich am Jungen Wirtschaft Summit und bin rausgegangen, bin bei der Münzkasse vorbeigegangen und habe da freies Geschäft gesehen. Und es ist eigentlich unmöglich, damals nur vor Corona, dass man da irgendwie einen Platz kriegt. Montag war ich dann offiziell krank in der Firma von meinen Eltern und war so lang vor diesem Geschäft, bis da jemand reinspaziert ist und gefragt hat, wem gehört denn das jetzt? Kriegt das jetzt wer? Und die haben gesagt, die sind in den Konkurs gegangen, was mir natürlich leid tut, aber für mich war es gut, da steht auf einmal ein leeres Geschäft und ich wusste ja gar nicht, was da noch reinkommt, ob ich es haben. Also so hat das gestartet. Ich habe das Geschäft gesehen und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Weil ich möchte eigentlich denn genau für die Produkte, die was mich so quasi interessieren, einen Ort schaffen. Und das war dann so, dass ich eine Woche später den Mietvertrag unterschrieben habe. Ja, und 11 Tage später haben wir aufgemacht. Währenddessen wir telefoniert haben und die Produkte bestellt haben, haben wir ausgemalt. Den 30. Geburtstag von der Stefanie haben wir auch beim Ausmalen verbracht. Und seitdem sind wir 5 Jahre unzertrennlich, haben 3 gemeinsame Firmen und ja, BFFs eben und CEOs.
Ja, und darüber gibt es ja sogar ein Buch. Also ich habe einmal lange darüber nachgedacht mit der Gründung mit einem Freund und wir haben damals entschieden, als Freunde macht man nicht gemeinsame Geschäfte, weil dann ist ja, wenn es schief geht, ist man ja nicht mehr Freund. Wir haben damals deshalb einen Verein, Brand Club Austria, gegründet, aber eben nicht einen Laden oder eine Gesellschaft. Ihr habt es doch gemacht und darüber auch ein Buch geschrieben.
Korrekt. Also ich finde es total schade, dass du das nicht gemacht hast. Vielleicht möchtest du das ja noch nachholen.
Lieber Bernhard Warter, wenn du
lieber
zuhörst.
Lieber Bernhard, hallo. Wir brauchen die da jetzt, um das Gegenteil zu beweisen. Na, also es gibt natürlich viele, es gibt immer ein sagen wir mal, ein was Positives und was Negatives. Okay, ein Dafür und ein Dagegen. Aber ich würde mich dann erst fragen, wenn ich jetzt einen, sagen wir mal, Bernhard, okay, ich weiß jetzt nicht, wie deine Beziehung da jetzt ist, aber wenn du einen besten Freund hast und dieser beste Freund ist jemand, den du alles gönnst und da, es tut mir unfassbar leid, und wenn du diesen besten Freund hast und du ihm alles geben möchtest und du hast keine Eifersucht und da ist dieses hundertprozentige Gönnen dabei, dann kann nichts schief gehen. Die meisten Freundschaften für mich, die was so rumdum sind, das ist so oberflächlich. Also vor allem in Österreich, wenn ich jetzt Polen vergleiche, ich bin in Polen, wie gesagt, aufgewachsen, da ist Freundschaft und Familie was anderes als in Österreich. Da ist es dort viel, viel enger. Da ich sage jetzt mal italienische Mafia, da steht man einfach füreinander. In Österreich sehe ich das eher ein bisschen flüchtig, indem dass man nach 2-3 Wochen sagt, ich liebe dich schon so sehr, du bist mein bester Freund, du bist meine beste Freundin, wo ich mir denke, sowas braucht einfach Zeit. Stefanie und ich, wir sind jetzt 20 Jahre lang beste Freundinnen und ich kann mir keine andere vorstellen, die jemals nur ansatzweise da in diesen Platz rücken könnte. Also die hat da so einen fetten Platz in meinem Herzen und ich würde alles geben wollen. Und genau das ist der Punkt, wenn du im Unternehmertum zusammen jetzt gründest und das, was du gesagt hast, du hast es aus diesem Grund nicht gemacht, weil ihr Freunde seid. Ich werde auf jeder Bühne und auf jedem Speech und egal auf welchem Event, wir kriegen immer die gleiche Frage. Wie macht sie das aus Freundinnen? Aus Freundinnen sollte man dann ja nicht gründen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir schreiben jetzt ein Buch drüber. Weil es gibt Regeln und es gibt natürlich Zeiten, die schwierig sind. Aber für mich ist das Wichtigste im Unternehmertum Stabilität. So, du willst ja nicht etwas von heute, also natürlich gibt es Strategien an Exit. Meine Strategie ist es nicht. Ich möchte jetzt sozusagen die Welteroberung haben. Und dementsprechend muss es etwas Langfristiges und Nachhaltiges auch in dem Punkt sein. Und wenn du eben dieses Gefühl hast, nach einer Zeit, wenn wir jetzt auch andere Startups vergleichen, warum sie sich trennen, dann sind es meistens immer die Gründer. Entweder wurde einer eifersüchtig oder der andere war besser als der andere, der mehr hat mehr Ruhm, der andere ist erfolgreicher in und das passt ihnen dann nicht. Und dann ist es aber keine richtige Freundschaft. Und im Buch haben wir eben diesen Freundschaftskodex reingeschrieben und auch diesen Kommunikationskompass. Wie musst du denn miteinander reden? Weil wir sind natürlich durch die Hölle auch durchgegangen. Und ich sage nicht, dass wir jeden Tag nur glücklich sind und nur durch die sozusagen Blumen riechen. Das ist ganz, ganz im Gegenteil nicht so. Wir haben extrem gestritten und zwar long, hart gestritten. Aber der wichtigste Punkt ist, wenn du jemanden liebst, dann stellst du das durch. Das ist dann noch ein, zwei Wochen ist der Streit dann wieder futsch. Und das Wichtigste ist auch, dass du dein Tagesleben damit nicht verbringst, du mal, was habe ich denn da gemacht oder tut, sondern du arbeitest dann trotzdem gemeinsam. Also dieses Trennen musst du ein bisschen drauf haben. Natürlich ist es nicht so, dass man es trennt. Du hast ja trotzdem etwas im Bauch. Es nervt dich dann trotzdem. Aber es verlangt das Unternehmertum dann in dem Punkt, dass du diese Sachen trotzdem am Tag erledigst und am Abend die vielleicht dann wieder privat aussprichst und diese private Zeit dann einfach auch nicht vergisst. Und was ich am meisten gelernt habe, ist einfach, ich kann nicht verlangen, dass das, was ich haben will und in welche Richtung oder Geschwindigkeit ich gehen möchte, dass der andere das auch tut. Diese Lernkurve war für mich wichtig und auch für die Stefan sich, dass wir uns gegenseitig nicht sozusagen da schlagen. Unser Weg war dann tatsächlich, dass wir einen Mediator-Coach nehmen, dass man sozusagen hört, was bedrückt sie, was bedrückt mich, was wollen wir denn jetzt eigentlich gemeinsam? Weil privat gesehen war das über 10 Jahre so, wir zwei sind gleich, wir sind ident, okay? Aber in der Firma und im generell in diesem ganzen Entrepreneurship, das war so, oh fuck, wir sind so anders, wir denken anders, wir handeln anders. Ich bin der hundertprozentige Risikomensch. Ich liebe Risiko. Und wenn es nicht kostet, dann weiß es nicht und dann macht mir das verrückt. Also ich bin da komplettes Motto von meinem Opa, wer nicht kostet, ist blöd. Ich zieh das komplett durch. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich es trotzdem, weil für mich gäbe es nichts Schlimmeres oder da fange ich anders an. Viele sprechen darüber, über die Kosten, was passiert, wenn ich eine Entscheidung treffe. Aber was ist mit den Kosten und Opportunitäten, wenn du es nicht tust? Und das ist viel stärker, dieses Hätti, Wari, Wenn, Fahrradkette, irgendwas. Im Nachhinein ist es viel, viel schlimmer, als wenn du es einfach machst. Und die Stefanie ist da genau der Gegenpol. Sie ist ein hundertprozentiger risikoaverser Mensch. So, deswegen treffen wir uns ja immer ziemlich geil in der Mitte, weil wenn ich wieder zu viel und sie eine andere Meinung hat, dann sprechen wir darüber und machen dann den Weg quasi gemeinsam, dass es für beide auch passt. Dieses Ausbremsen am Anfang hat mich natürlich extrem gestört. Das heißt, ich bin dann lauter geworden und habe gesagt, na, das machen wir trotzdem und ich bin drüber gefahren und ich habe es auch dann trotzdem gemacht, was natürlich schlecht war, weil ich ihr gegenüber den Respekt nicht gezeigt habe, dass ich auch ihre Meinung quasi schätze. Also da war vieles dabei, aber um es zusammenzufassen, am Ende sind wir bis heute nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern haben nochmal zweimal geheiratet, haben nur mal ein Unternehmen gemacht und noch ein Unternehmen gemacht, haben jetzt das Buch geschrieben, machen Consulting, dieses Workshop, wir machen alles gemeinsam und trotzdem getrennt. Okay, das hört sich jetzt vielleicht so komisch an, aber dieses Tagesgeschäft ist wirklich, wirklich separiert, damit wir uns da sozusagen aufeinander verlassen können.
Das hört sich gar nicht so komisch an, weil im letzten Podcast ist auch die Frage vorgekommen, auch wieder an den Karl Friedl, nämlich was denn 33 Jahre so gut funktioniert hat an den beiden Gründern. Und er hat gesagt, unsere Unterschiedlichkeit, weil wir uns in Summe besser ergänzen und weil mehr vom Gleichen nicht besser wird. Und das ist bei euch dann ganz ähnlich.
100%. Und ich glaube, man sagt immer so, wenn man gemeinsam ein Unternehmen gründet, dann heiratet man miteinander. Im echten Leben, wenn du jemanden heiratest, dann suchst du eigentlich meistens jemanden aus, der dir ähnlich ist. Gleiche Hobbys, gleiche Eigenschaften, dass man halt gemeinsam was unternehmen kann. Im Unternehmertum bin ich dafür, dass man jemanden heiratet, der wirklich konträr zu dir ist. Also in Richtung schon charaktertechnisch gleich, also dass du mit dem schon feiern kannst und privat deine Zeit sehr gerne verbringen möchtest und eben alles gönnst von Herzen. Aber was die Eigenschaften angeht, bitte such da immer jemanden, der was komplett was anderes kann wie du. Ich hasse zum Beispiel die letzte Meile. Also ich bringe die Idee und ich weiß die Strategie schon und ich weiß, wie ich da hinkomme, wie ich das mache. Aber diese letzten 10%, die was dann wirklich so gemacht werden müssen, so, weiß ich nicht, Produkte anlegen oder keine Ahnung was, das, da fühle ich mich so ausbremst oder so verschwendet auch in meinem Charakter. Und da ist es genau andersrum. Die ist so ein Organisationsgenie, die ist so genau, ich kann eine Seite schreiben, da fehlen 10 Wörter, ich sehe es nicht, weil mein Hirn das irgendwie schon ausgefüllt hat, dass es irgendwie dasteht, obwohl es nicht dasteht, sie sieht es. Und genau das ist das Perfekte, was du gesagt hast, dieses Ergänzen, dieses tägliche Ergänzen in jedem Bereich ist genau das, was die nicht nur weiterbringt, sondern am Ende weiß jeder, hey, ohne die will ich eigentlich gar nicht. Und das ist die wichtigste Frage, dass du das stellst. Kann ich jemanden ersetzen? Sicher. Kann ich die Aufgaben an wen anderen verteilen? Sicher. Aber wie ich das? Nein. Also ich möchte mit niemandem mehr zusammen sein als mit ihr in jeder Hinsicht. Auch wenn es mal, wie gesagt, Auf- und Abs gibt.
Also die Stefanie, wenn die heute zuhört, die wird ganz rot, glaube ich.
Ja, ach, das so weiß viel, ich.
Man kennt euch ja beide aus 2 Minuten, 2 Millionen. Mhm. Dort seid ihr aufgetreten. Da habe ich ja das erste Mal die Marke gesehen und gespannt zugehört. Was ist denn dort aus dem Investment geworden? Kann man darüber reden? Oder?
Ja, ich kann das schon sagen. Ich habe es nicht angenommen. Ich glaube, das hat man jetzt eh schon so ein bisschen gemerkt, dass ich schon eher Richtung Entscheidungsfreudigkeit gehe und mir eigentlich nicht gern rumdum her sagen lasse, was ich tun soll. Mich hat es einfach gestört, dass die Investoren sehr wohlwillig waren, über 200.000 Euro zu investieren und so weiter, aber die wollen halt immer über 25,1%. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich der Stefanie schon gesagt habe, wenn wir hingehen, dann kann das nicht über 10% sein. Warum? Weil ich einfach nicht möchte, dass man mit Spracherecht hat. Du nimmst da jemanden, und genau da komme ich auf diese beste Freundschaft auch noch, du nimmst in ein Unternehmen eine fremde Person. Du kennst die Person nicht und du weißt ganz genau, das ist wie bei einer Beziehung, am Anfang schöne rosa-rote Brille und danach siehst du eigentlich deine Charaktereigenschaften. Kannst du überhaupt auf Dauer zusammen sein oder nicht? Und diese zusätzliche Tension und dieses Aufeinander, auch dieses Reporting an jemanden in meiner eigenen Firma, das bockt mein Ego einfach nicht. Also das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Das heißt nicht, dass ich beratungsresistent bin. Ich liebe auch Beratung, aber auch hauptsächlich nur von Personen, die eben selbst auch Unternehmer sind und auch wissen, was dieses Unternehmertum und auch dieser Schmerz, der dahinter steht, quasi, dass sie das nachvollziehen können und auch wirklich auch Tipps geben können. Aber ja, das war der eine Grund, warum ich das Investment dann im Fernsehen nicht angenommen habe. Und wenn man sich die Sendung anschaut, da kommt genau zu diesem Punkt, wo der liebe Herr Haselsteiner gemeint hat, 25,1% ist ja nicht viel, weil es geht ja nur um strategische Entscheidungen. Ja, genau deswegen geht's. Ich mache ja nicht Unternehmertum, dass ich mein Tagesgeschäft lebe und ein Geld von rumherum reinnehme und Investoren annehme, dass ich dann strategische Entscheidungen nicht selber treffen kann. Ich mache ja mein Unternehmertum, damit ich hauptsächlich nur strategische Entscheidungen treffen kann. Das ist ja das, was du jeden Tag tust. Ja, und deswegen ist es daraus sozusagen dann nichts geworden. Aber wir sind alle, du erweiterst dein Netzwerk, du kannst jederzeit jemanden anrufen und fragen. Von dem her ist das sehr gut. Und natürlich marketingtechnisch ist es auch sehr, sehr wichtig.
Ja, wollte ich gerade sagen, der Weg dorthin war sicher kein Fehler.
Weil nein, absolut nicht.
Der Weg dorthin heißt ja relativ viel Bekanntheit.
Ja, schon. Definitiv.
Muss man ja dann nicht zwingend annehmen. Ja.
Muss man nicht. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie viele Anteile da hin und her jongliert worden wären. Es war dann eh mehr Geld im Spiel, aber einfach für die Anteile, das war für mich dann einfach ein No-Go. Und das habe ich auch im Fernsehen klipp und klar direkt gesagt. Ja, hat man gesehen.
Kommen wir vielleicht dazu passend, weil das war ja eine ganze Menge an PR, die da entstanden ist, zu eurem Media-Mix. Wie macht denn ihr die Marke bekannt? Wer sind denn eure Influencer oder seid ihr selbst als Eigentümerinnen die besten Influencer?
Ich muss tatsächlich sagen, dass alles, was man bei dem Plastic oder auch bei den anderen Firmen sieht aus Marketing, mache ich selber. Also das ist wirklich ein Bereich, den habe ich bis jetzt nie aus der Hand gelassen. Ich habe es probiert, aber ich sage es auch ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich so jemanden gehabt habe, der wirklich nur Marketing machen würde, die wollten die Marke verändern. Also sei es jetzt die Farben, den Stil und so weiter, und das will ich einfach nicht. Ich wollte rebellisch sein, ich wollte einfach anders sein, und wenn du fragst, wie man es bekannt macht oder Tipps eben für Gründer, meldet euch an für jedes Netzwerken. Wirklich. Also es gibt so viele Events in ganz Europa, wo man auftauchen kann. Zieht immer das Gleiche an. Also ich bin auch auf der Bühne gefragt worden, warum ich immer das Gleiche anhabe. Meine Antwort war, dass ich eine Waschmaschine habe. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber es geht. Aber Logopräsenz, also wirklich dein Gesicht zu deinem Logo, zu deinem Unternehmen stehen, das funktioniert einfach. Bist du unsichtbar, jedes Mal mit, ich sag's jetzt einmal, keine Ahnung, du ziehst jedes Mal ein weißes Hemd an und man weiß nicht, wer du bist. Und du sprichst nicht mit jedem, dann wirst du einfach nicht auffallen. Dann gehst zwar zum Netzwerken hin und gehst wieder heim. Ich persönlich habe mir immer vor jedem Event angeschaut, wer kommt denn dahin. Es gibt immer Listen, man weiß ja, wer da kommt. Oder man kann es auch abschätzen in der Startup-Szene, gerade in Österreich. Du musst schon vorher überlegen, mit wem will ich denn reden. Weil auf solche Events zu gehen und einfach nur sozusagen sich kennenzulernen und dann sprichst mit einer Person 2 Stunden lang, die da eigentlich in deiner Firma nichts weiterbringt, dann war das jetzt nicht direkt verlorene Zeit, aber einfach kein richtiger Outcome. Also ich bin eher sehr Outcome getrieben und schaue mir einfach das genau an. Und das haben wir genauso gemacht. Wir haben überall gepitcht. Wir waren in so vielen Magazinen drinnen und ich muss echt stolz sagen, ich habe keinen Cent dafür ausgegeben. Weil man sie, wenn man sie verkauft, also nicht, das ist nicht sich selbst verkaufen, sondern du sprichst über deine Leidenschaft und damit steckst du auch Leute an und darüber wollen die dann auch schreiben. Und das ist großer Unterschied, würde ich jetzt einmal sagen. Und das, was man im Bauch hat und das, was man im Herzen hat und das, was man nach außen tragen will, das sollte man auch tun. Ich glaube, nichts fährt mehr als der eigene Charme und Charakter des Willens, als wenn man sie nur Agenturen nimmt, die ja 0815 Postings machen, wie es halt so sein sollte.
Also in dem Marketingplan steht, wir selbst tragen als Unternehmerinnen mit Begeisterung unsere Marke nach außen.
Genau. So ist es. Das hast du schön zusammengefasst.
Habe ich schön zusammengefasst. Ihr tragt ja auch mit Begeisterung ein neues Produkt nach außen, nämlich ein neues Produkt, das eine Listung im Handel hat.
Ja.
Magst uns du uns darüber was erzählen?
Das ja, voll spannend. Gern. Das ist das neue Zaubermehl von Wietz. Diese Firma haben wir gegründet mit der Stefan. Also eigentlich habe ich mit einer anderen Freundin gegründet, mit einer richtigen coolen Rampensau auch. Das ist die Viktoria Fahringer. Sie ist die jüngste Haubenköchin Österreichs. Also war schon cool, auch so jemanden quasi zu treffen. Wir waren beide auf einer Bühne, so haben wir uns kennengelernt. Also sie hat einen Speech gehabt, ich habe einen Speech gehabt. Sie hat mich gesehen, ich habe sie gesehen. Ich habe immer noch so eine coole Socke. Und dann haben wir einfach geschrieben und hat dann ein bisschen gedauert mit dem Kontakt. Und diese Idee vom Zaubermehl hatte ich genau wieder wie bei dem Plastik nämlich auch. Eine Lösung für etwas, was bis jetzt nicht gibt. Man braucht nur Wasser hinzufügen, unterschiedliche Mengen an Wasser, und du kannst alles damit machen. Also von Spätzle, Brot backen, Kekse, Muffins, Kuchen, Nudeln, also zigtausend Sachen mit einem Zaubermehl, deswegen heißt es ja auch Zaubermehl. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, vorher hat es Zauberpulver geheißen. Hat aber jeder glaubt, das ist Koks. Und dementsprechend haben wir uns dann einen Witz erlaubt. Wir haben so kleine Visitenkarten drucken lassen, zwecks Marketing. Kleine Visitenkarten drucken lassen mit so einem kleinen Beutel drauf für 100 Gramm für eine Palatschinke. Einfach nur, weil es schon so auf der Gast schon so quasi drüber gesprochen worden ist. War lustig, aber wie gesagt, wir haben dann gedacht, wir machen das, wir wollen nicht in diese Schiene, deswegen wieder Zaubermehl. Aber ich sage immer, nur eine Idee zu haben, bringt sie nichts. Und es war mir wichtig, eben ein Produkt zu erfinden, was leicht, convenient ist, trotzdem gesund und glutenfrei und allergenfrei. Also frei von allen 14 Allergenen. Es ist sojafrei, nussfrei. Es ist bio und vegan. Und sowas gibt es auf dem Markt noch nicht. Denn alle Gluten, und wegen der Gesundheit eben, okay? Ich will mich glutenfrei ernähren. Ich habe keine Zöliakie oder sonstiges, sondern ich weiß einfach, dass jeden Tag die Ernährung mit Gluten einfach nicht gesund ist. Ich habe mich auch, nachdem mir so viele Ärzte nicht geholfen haben, habe ich mich ja quasi, kann ich jetzt wirklich sagen, selbst geheilt. Also ich habe diese ganze Anthony Williams-Kur hinter mir, habe mehrere Monate danach gelebt, dass sich auch die Nerven und die Leber wieder regeneriert, bla bla bla. Und bin dann aber draufgekommen, dass im Handel alle glutenfreien Produkte wirklich nur aus reiner Maisstärke bestehen. Wir wissen alle, dass Mais für den Körper echt unverträglich ist, gerade für den Morgen. Die ganzen anderen Sachen wie glutenfreies Brot oder diese ganzen Milchalternativen, da ist so viel Dreck drinnen wieder, die null Nährstoffe bieten. Und unserer Zaubermehl hat einfach 10-mal mehr Ballaststoffe, 30% weniger Kohlenhydrate. Es hat 10-mal mehr, habe ich schon gesagt, 10-mal mehr Ballaststoffe, 10-mal mehr Proteine. Und der Punkt ist einfach, dass wir eine Nahrung erschaffen haben, die auch für gestresste Mamis zum Beispiel, stell dir vor, du hast 4 Kinder, du musst Palatschinken machen mit Milchei, bla bla bla, so mühsam, und es ist trotzdem ungesünder als etwas, was eigentlich auch convenient sein kann. Aber, da komme ich wieder zurück, eine Idee bringt sie nichts, wenn man nicht sozusagen die richtigen Komponenten hat. Ich kann nicht kochen und ich habe auch keinen Plan, wie man sowas macht, also generell Rezepte entwickeln oder so. Und dann fiel mir die Viktoria ein, die Viktoria Fahringer, die super coole Zauberköchin. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, hey Viktoria, ich habe da so eine Idee, ich möchte das so und so machen und das muss eben die und die Bestandteile haben. Also vielleicht nur für die, was interessiert. Das Zaubermehl besteht nur aus 4 Zutaten, nämlich Kichererbse, Maniokwurzel, Kurkuma und Reis. Und das war's. Dazu muss man wissen, dass es zigtausende Kichererbsen gibt, zigtausende Reissorten und jede reagiert anders. Also die Viktoria hat da echt 2 Jahre lang daran getüftelt. Das ist nicht etwas von heute auf morgen, sondern sie hat wirklich, wirklich so viel gekocht, bis es, glaube ich, nicht mehr essen hat, China. Also hat es eh schon öfters gesagt. Aber es hat dann einfach funktioniert und ich habe sie gebraucht. Und das ist in der Firma, im Unternehmertum so wichtig, dass du wieder Komponenten zusammensuchst, die du selber nicht kannst. Das Thema haben wir ja schon vorher gehabt. Wenn du nur Leute hast, die das gleiche können wie du, musst du die anderen Aufgaben jemandem geben. Das hilft dir nichts. Entweder du bringst das selber bei, aber du wirst nie ein ganzer Profi sein. Also hol dir die Profis sozusagen rein und ergänzt euch. Und genau der Punkt ist nur, dass der Charakter von der Viktoria und so wie ich bin, wir haben uns einfach wirklich einfach geliebt. Das passt einfach. Wir sind 10 Jahre auseinander, also sie ist 10 Jahre jünger, aber es macht null Unterschied. Also die hat so eine Power und so einen Drive auch. Diesen Unternehmer-Drive hat sie genauso. Ja, und so ist das Zaubermehl entstanden. Und so wie ich eben bin, nur Zaubermehl online verkaufen bringt sie nichts, sondern haben jetzt echt wirklich coole Listungen in den meisten Retailern. Und da haben wir jetzt vor, sozusagen auch diesen Punkt aufzurütteln und auch die Menschen wieder drauf aufmerksam machen, dass nur wenn da glutenfrei oder bio oder nur weil da vegan draufsteht, heißt das nicht, dass es gesund ist und dass es besser ist wie, sagen wir mal jetzt die Nicht-Alternative. Aber da haben wir jetzt was geschaffen, was auch das löst.
Klingt nach einem sehr spannenden Produkt.
Klingt nach einem Zauber.
Zauberprodukt, sicher auch gut geeignet für die Fastenzeit, glaube ich.
Ja, es ist auch geeignet für Diabetiker, weil es den Blutzuckerspiegel ganz, ganz, ganz langsam ansteigen lässt. Also wir sind auch in Krankenhäusern und so. Ziemlich cool.
Das heißt nicht umsonst Zaubermehl.
Ja.
Die Zeit vergeht unglaublich schnell und ich glaube, das kann nicht der letzte Podcast sein, weil es gibt noch so unendlich viel zu erzählen und vielleicht in einem Jahr oder zwei schon wieder die nächsten Firmen. Werden wir schauen, wie sich das entwickelt. Wie siehst du denn die Entwicklung von Dime Plastic in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren, wo ist die große Vision, wo wollt ihr hin?
Also prinzipiell konzentrieren wir uns jetzt gerade auf das Franchise. Also wir haben ja selber stationäre mehrere Geschäfte. Wir machen jetzt in 2 Wochen in Hanau neben Frankfurt auf. Wir machen in einem Monat in München auf. Wir machen in Tschechien auf. Also es geht tatsächlich eher darum, dass man viele Geschäfte aufpoppen lässt, damit auch natürlich jeder Zugang hat zu solchen Produkten. Und da möchte ich gerne nur dazu sagen, auch da haben wir uns natürlich was überlegt, weil so ein Store zum Öffnen, das kostet Geld. Es kostet richtig viel Geld, wenn du die Produkte kaufen musst und auch die Möbel und die Ausstattung. Wir haben jetzt das Franchise-Konzept so entwickelt, dass derjenige, der ein Franchise nimmt, der kriegt die Produkte alle von mir gratis. Das heißt, der kriegt sie auf Kommission und er bezahlt alle 4 Wochen nur das, was er verkauft hat. Somit ist seine Einstiegsgrenze gleich mal null, weil die Miete zahlst auch noch im ersten Monat, die Mitarbeiter zahlst noch im ersten Monat. Das heißt, du bist eigentlich nach einem Monat schon mal grün. Und für die ganzen Sachen im Store, das heißt das Interieur und was du brauchst, brauchst maximal 2.000 Euro, wenn es jetzt zum Beispiel an so einen 80 Quadratmeter Store denkst. Wir haben unsere eigenen Kartonmöbel entwickelt mit unserer eigenen Stanze. Wir machen auch alles aus Müll, aus alten Baugittern. Das Schweißen dauert 5 Minuten, kann sich jeder beibringen und sonst liefern wir das noch. Und wir wollten einfach, dass Jungunternehmer, jetzt nicht wirklich aufs Alter bezogen, sondern jemand, der einfach starten möchte, der kann tatsächlich schnell Geld verdienen, die sozusagen auch ein bisschen die Welt retten und der wichtigste Punkt für mich eben auch die Gesundheit der Menschen verbessern.
Okay, das ist ja super verständlich, wenn der große Rollout über Franchise-System funktioniert und das dann keines ist, wo man mal 100.000 Einstiegskapital braucht, sondern mit einer niedrigen Schwelle reinkommt, dann geht's auch schneller und euer Wachstum soll ja doch auch schnell passieren ohne Investoren über 25,1.
Genau.
Jetzt abschließend ist ja wichtig, dass wir auch einen Tipp weitergeben. Mhm. An die jungen Zuhörer. Und Jungunternehmertum ist ja nicht definiert mit jungem Lebensalter, sondern Nein. eben das junge Gründen eines Unternehmens, also die ersten 5 Jahre.
Ich habe das sogar ein paar in meinem Portfolio, die sind 65 und einer ist 82 und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Richtig geil. Das hat mich so geil. Also wenn ich 90 bin, dann mache ich auch nochmal eine Firma. Da fällt mir sicher was für Senioren dann ein.
Okay, was würdest du denn den Jungen weitergeben, den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern da draußen als Tipps für den Einstieg oder für die ersten 52 Runs?
Also ich habe es kurz vorhin schon angesprochen, nämlich diese Meinung, generell wenn du Meinungen bekommst oder wenn du von außen Ratschläge bekommst, überleg da ganz gut, ob dieser Ratschlag zum Annehmen ist von Personen, die vielleicht selbst nicht das Gleiche erlebt haben. Also da möchte ich vor allem auf die Consulting-Firmen auch plädieren. Viele junge Unternehmer, die verlassen sich auf sozusagen auf diese Firmen dann, weil sie glauben, die helfen denen. Und das ist das Wichtigste, dass man da sowas hat. Mag schon sein, dass es eine gewisse Basis ist, wo man was mit lernt, aber trotzdem ist der Ratschlag niemals so schön und so wichtig wie von jemandem, der selbst wirklich durch schlechte Zeiten durchgegangen ist. Und da möchte ich einfach auch die Grundmentalität vielleicht von uns ich weiß nicht, wie sage ich da, Europäer oder Österreicher oder Deutsche ansprechen, dass wir immer glauben, wenn ein Mensch Fehler macht und wenn er eine Firma gegen die Wand gefahren hat oder einfach Dinge nicht gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen, dass wir das als schlecht empfinden, anstatt dass wir das etwas als Positives sehen, weil dieser Mensch, der diesen Weg hinter sich hat, der hat nicht nur was zum Erzählen, sondern der hat eine Erfahrung und aus Fehlern lernt man am besten. Und das Wort Fehler möchte ich eh nicht sagen. Man macht nie Fehler, man macht situationsbedingt gewisse Dinge, die was dann aber eigentlich immer zu was Besseren führen. Genauso, wenn man sich dann denkt, Phasen, man sagt immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, gibt's nicht. Jedes Unternehmen hat Phasen und in jeder Phase muss man einfach anders reagieren. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig, nicht jeden gleich das erste Wort abnehmen, vielleicht ein bisschen hinterfragen und sie nicht ablenken lassen, weil viele sind da vielleicht doch nicht so stark und lassen sie verunsichern. Und das Traurigste ist, wenn man schon weiß, was man will und eine Idee hat und nur durch andere Meinungen sich verunsichern lässt. Gerade diejenigen, die was auch rumdumm stehen, Familie, Freunde, die vielleicht auch für dich Angst haben, nicht abbringen lassen, sondern mach das, was du tatsächlich machen willst und wer nicht kostet, ist blöd.
Schönes Zitat am Schluss. Danke sehr. Ja, ein hochspannender Einblick in das Unternehmertum, in deine Marke und in alles, was war und was noch kommen mag. Mhm. Danke dir sehr im Namen aller Hörerinnen und Hörer, dass du uns da so tief reinschauen hast lassen. Wir wünschen dir alle sehr viel Erfolg.
Dankeschön.
Für deine Unternehmen und wer weiß, was nur alles so bis zum 90er gegründet wird. Vielleicht kommen wir ja dann wieder mal zu dir. Vielen herzlichen Dank, liebe Viktoria Neuhofer.
Vielen lieben Dank und danke fürs Zuhören.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.